Vielen Dank. Natürlich habe ich es geschafft. Ich musste noch mein Kind wickeln, das ja gerade erst 4,5 Wochen ist. Und das hat alles in den Eiern gedauert. Diese ganzen Geschichten, genau. So, jetzt bin ich aber hier in einem ganz anderen Film. Ich überlege mal gerade, ob ich genau gut anknüpfen kann an das, was Werner gesagt hat oder geschrieben hat vielmehr. Ja, also die Analyse würde ich im Wesentlichen teilen. Was jetzt konkret die Zuspitzung auf die Occupy-Proteste angeht, und das sollte der Beitrag ja auch etwas leisten, sehe ich das doch ein bisschen anders in dem Sinne, dass wir in der Bundesrepublik, sprich die sozialen Bewegungen, überhaupt noch nicht an dem Punkt sind, dass so etwas wie ein gesellschaftlicher Streik möglich wäre, der solche Aneignungspraxen dann umsetzt. Das ist nicht der Punkt. So. Und auch nicht das, was Occupy im letzten Jahr war, war so etwas gar nicht. Leider. Aber es war es nicht, sondern es war erstmal weiterhin auf einer relativ symbolischen, letztendlich stark propagandistischen Ebene. Weil das im Moment, was unsere Kräfte angeht, unsere Strukturen, die Ebene ist, auf der wir uns bewegen können. So. Wenn es um Fragen von Aneignung geht, dann gibt es durchaus Strategien, die auch Attackgruppen machen. Zum Beispiel gerade das Volksbegehren, Bürgerbegehren in Berlin zur Rekommunalisierung der Stromversorgung. Das hat aber darum wieder nichts mit großem gesellschaftlichen Konflikt, mit Aneignung durch den Ungehorsam zu tun, sondern es bewegt sich im Modus des üblichen Politischen. Und auch wenn es schön wäre, wenn man das massenhaft machen könnte, so Aneignungspraxen, gesellschaftliche Streiks, da sind wir noch nicht. So. Trotzdem ist es natürlich richtig, das weiterhin zu tun, was wir tun können. Das ist total wichtig. Und ich würde gerne etwas erzählen zu dem Thema Pakt für Wettbewerbsfähigkeit, den Merkel in Davos auf die Schienen gesetzt hat, weil ich glaube, dass das ein inhaltlicher Punkt ist, der gut in die Occupy-Mobilisierung hineinpassen würde. Nochmal kurz zur Vergegenwärtigung, wo stehen wir eigentlich gerade in der Eurozonenkrise, was passiert eigentlich? Vor dem Hintergrund dessen, was Werner so skizziert hat, versuchen die Regierenden in Europa die EU und die Eurozone insbesondere zu restrukturieren, um eben dem Kapital neue Verwertungsmöglichkeiten zu schaffen, die Kosten für das Kapital zu senken, beziehungsweise das, was da ist, das fiktive Kapital zu stabilisieren. Und das ging natürlich einmal durch diese ganzen Bankenrettungsmaßnahmen, beziehungsweise die Kreditlinien, die an die Staaten gingen und dann wieder an die Banken. Und zum Zweiten, und das ist jetzt der Kostensenkungsaspekt, über den Fiskalpakt, der die öffentlichen Haushalte schrumpfen soll und damit sozusagen auf der Ebene der Sekundärverteilung, nämlich der Steuern von Transferempfängern, Lohnempfängern, also umverteilen soll nach oben, dadurch, dass die öffentlichen Haushalte geschrumpft werden. Was aber die Regierenden noch wollen, ist genau an das dran, was in dem Text auch eine Rolle gespielt hat, was Bruno auch nochmal angesprochen hat, nämlich die Primärverteilung, also das Verhältnis von Arbeit und Kapital. Und was man dazu eben macht, klassischerweise, sind Strukturanpassungsprogramme, wie das in der dritten Welt seit den 80er Jahren gelaufen ist und was eben gerade die Troika in Griechenland, Portugal, Irland macht und auch in anderen Ländern ansatzweise umgesetzt wird, nämlich Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, Aufbrechung von Flächentarifstrukturen, Privatisierung von öffentlichen Gütern, Umstrukturierung von Bürokratien, Schleifung von Umweltregulierung, all das passiert ja gerade in diesen Ländern, um eben profitable Investitionsmöglichkeiten zu schaffen. So, und genau diese Schiene, also das, was die Troika über ihre Memoranden gerade macht, das möchten die europäischen Regierenden für die ganze Eurozone ausweiten, also Troika für alle. Und dafür hat sich die EU-Kommission, der Europäische Rat und die europäischen Regierenden haben sich überlegt, dass sie eine Fiskal- und Wirtschaftsunion auf den Weg bringen möchten. Und dieser Fiskal- und Wirtschaftsunion soll eben die Frage der öffentlichen Haushalte weiter verhandelt werden, aber insbesondere sollen eben Strukturanpassungsmaßnahmen permanent gemacht werden. Und da gab es verschiedene Vorschläge seit Juni letzten Jahres, die kursierten, die teilweise auch auf der ATTAC-Website dokumentiert sind, ATTAC.de/Wirtschaftsunion. Verschiedene Vorschläge, die sehr umfassend waren, die einen kompletten Umbau der europäischen Verträge, nicht im kompletten, nein, aber einen partiellen Umbau oder einen weitgehenden Umbau der europäischen Verträge bedeutet hätten. Und das hat sich aber zunehmend als schwierig herausgestellt, weil da zum Beispiel auch drin stand, dass es ein eigenes Eurozonenbudget geben soll. Also jetzt kein Budget für die gesamte EU, für die Eurozone, welches dazu dienen soll, Länder, die besonders harte Strukturanpassungsmaßnahmen durchgesetzt haben, zu belohnen. Ja, also die, die besonders tiefe Einschnitte machen sollen, ein bisschen Zucker bekommen, die anderen eben ausgetrocknet werden. Aber angesichts der laufenden EU-Budgetverhandlungen, auch dass in Deutschland Wahlen sein werden, stand das wahrscheinlich auch in der deutschen Bundesregierung nicht auf Prioritätsliste Nummer 1, also ein neues Budget zu schaffen. Sprich, diese großen Pläne wurden erstmal eingedampft im Wesentlichen auf genau diesen Punkt der Strukturanpassungsmaßnahmen. Und in Davos hat Merkel vorgestellt, in seltener Eindeutigkeit, was sie eben möchte. Sie möchte einen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit, der konkret so aussehen wird. Analog zu den Memoranden, die die Troika mit den Regierungen, sprich mit den Regierungen oder den, nicht mit, der Regierung, mit den Staaten, Griechenland, Portugal, Irland abschließt, soll es bilaterale Verträge geben zwischen Europäischer Kommission und allen Eurozonen-Mitgliedsländern. Und in diesen Verträgen sollen eben dann diese Strukturanpassungsmaßnahmen drinstehen. Was da im Einzelnen drinsteht, das ist noch nicht so ganz klar, aber Angela Merkel hat sehr klare Vorstellungen. Und zwar hat sie in Davos gesagt, beim Weltwirtschaftsforum Ende Januar, ich stelle mir das so vor, und darüber sprechen wir jetzt in der Europäischen Union, dass wir analog zum Fiskalpakt einen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit beschließen, in dem Nationalstaaten Abkommen und Verträge mit der EU-Kommission schließen, in denen sie sich jeweils verpflichten, Elemente der Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, die in diesen Ländern noch nicht dem notwendigen Stand der Wettbewerbsfähigkeit entsprechen. Dabei wird es oft um Dinge, auch eine interessante Formulierung, Dinge wie Lohnzusatzkosten gehen, Lohnstückkosten, Forschungsaufgaben, Infrastruktur, Effizienz der Verwaltung, also um Dinge, die in nationaler Hoheit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union liegen. Das heißt also, die nationalen Parlamente müssen solche Verträge legitimieren. Diese Verträge müssen dann verbindlich sein, sodass wir feststellen können, inwieweit sich im Euroraum die Wettbewerbsfähigkeit verbessert hat. Also Lohnstückkosten ist ein ganz zentrales Stichwort. Nämlich die Europäische Union, sprich die Eurozone, hat zunehmend das Interesse und entwickelt gerade Mechanismen, in den Bereich der Lohnfindung einzugreifen. Also das, was klassischerweise die Tarifparteien machen und greift somit den Kernbestandteil eines der Menschenrechte an, nämlich das Recht, sich zusammenzuschließen und in Lohnverhandlungen einzutreten. Das soll angegriffen werden. Die EU-Kommission versucht eben zunehmend da Kompetenzen zu bekommen. In Griechenland, Portugal, Irland existiert so etwas wie Tarifautonomie faktisch nicht mehr. Also Gewerkschaften haben eigentlich keine tatsächliche Funktion eigentlich mehr in diesen Ländern, weil eben ihr Kerngeschäft erodiert worden ist oder geschleift worden ist. Also solche Dinge sollen in diesen Memoranden drinstehen. Das steht jetzt auf der Agenda. Meines Erachtens hat die deutsche Regierung bisher in der Euro-Krise, andere sehen das ganz anders, aber ich sehe das so, all das durchgesetzt, was sie eigentlich wollten. Ja, also es war nicht immer zu 100%, aber zu 96% oder 97%, ein paar Mal Abstriche gemacht, einiges hat ein bisschen länger gedauert, einiges ist auch noch nicht da, aber bisher haben sie es beeindruckend geschafft, ihre Programme durchzusetzen und Merkel will das durchsetzen und viele Regierungen stehen auch dahinter, das umzusetzen. Die nächsten Termine, das voranzutreiben, wird jetzt der März-Gipfel sein, am 13. und 14. und der Juni-Gipfel. der Ende Juli stattfindet, also 3 Wochen nach den Protesten in Frankfurt. Und ich glaube, dass genau dieses Projekt eine Möglichkeit ist, Aufmerksamkeit auf einen Konflikt zu lenken, der gerade existiert. Und ich glaube, man kann auch gut erklären, warum es relevant ist, dieses Ding zurückzudrängen, dieses Troika für alle Projekt oder Agenda 2010 für die ganze Eurozone-Projekt. Und deshalb war es mir ein Anliegen, das kurz vorzustellen, was eben gerade in Schienen gesetzt wurde. Und genau, glaube, dass es ein sehr guter Anknüpfungspunkt wäre, weil das dann gerade aktuell in der Diskussion sein wird und sich auch in anderen europäischen Ländern da Akteure gegen wehren werden, dass eben dieses Troika-Regime jetzt für die ganze Eurozone installiert werden soll. Soweit.